Lass deine Kraft überfließen, o Gott. Lass dich erweisen die Kraft der Salbung, mit der du Jesus gesalbt hast als das königliche Haupt der Gemeinde, welche sein Leib ist. Und stärke uns, am inneren Menschen. Und stärke uns auch bis ins Leibliche. Und schenke du, dass wir in dieser Nachmittagsstunde hören können, dass die Stimme des Herrn da ist. Die Stimme über den Fluten. Die Stimme Gottes. Der alles sich beugen muss. Der auch wir uns willig beugen, jetzt, und segne, dass wir es alle Zeit tun. Lass dir danken, dass du uns beieinander hast und hältst. Und wenn du uns segnest, dass der ganze Leib mitgesegnet wird, so wie wir auch gesegnet werden, wenn du es anderen mitteilst. Lass dich immer wieder preisen über diesen Wunder. Der Leib Christi. Und dass wir dazugehören dürfen. Und dass er durch uns handelt. Er, der Herr. In Zeit und Ewigkeit. Welch eine Berufung. Ehre sei dir und dem Lamm. Amen. Wir wollen nur das Nötigste noch sagen, um das zu einem gewissen Abschluss zu bringen, was uns in diesen Tagen bewegt hat. Das 19. Kapitel in der Offenbarung. Auch hier wie immer und typisch für dieses Buch, klingt noch einmal das auf, was gerade erst entfaltet worden ist, um dann einen Schritt weiter zu gehen. Und da lesen wir erstmal 1 bis 3. Wir sinnen uns das in dem vorangegangenen Kapitel, uns die Hure noch einmal begegnet ist. Und das Gericht, was beschlossen ist und geschehen wird, und wie es geschehen wird. Und nun diese ersten drei Verse. Danach hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Unzucht verderbte, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum anderen Mal: Halleluja. und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Da klingt es nochmal auf. Es ist uns so wunderbar, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und wie das, was die Kraft Gottes in dieser Welt vollbringt, das, was er an seiner Gemeinde handelt, sich immer fortsetzt im Himmel als Lobpreis. Der Himmel nimmt aufs aufmerksamste Teil an all dem Reichsgottesgeschehen in dieser Welt. Es geht ja bei all dem immer um die Ehre Gottes. Der Himmel eifert um die Ehre Gottes. Halleluja! Das Heil, die Herrlichkeit, die Kraft sind unseres Gottes. Und immer wieder neuer Anlass zur Huldigung. Das war sie auch, wovon wir so ausgehen konnten, 4 und 5, die beiden Kapitel in der Offenbarung. Es ist, was wir nochmal uns ins Herz hinein sagen lassen, dass wir über der Huldigung, über der Anbetung mit dem Himmel eins werden. Auch das möchte ich nochmal deutlich zum Ausdruck bringen. Anbetung ist ja immer ein Niederfallen. Im Himmel fallen sie eben wirklich nieder. Das ist immer der äußere Ausdruck der Unterwerfung. Anbetung ist immer ganze Unterwerfung. Unter das, was Gott tut. Das heißt aber auch, wenn wir in allem sehen gelernt haben, die Hand Gottes ist, nimmt alles seinen Ausgang vom Throne her. Und wenn es noch so dunkel wäre, der Herr, und wir haben sein Wort, das uns sagt, das ist Weg zum Ziel. Das ist ein heiliger Weg, was auch geschehe, dann heißt das in jeder Situation huldigen. Anbeten ist nicht eine Sache schöner Worte, da gibt es vielleicht gar kein Wort mehr. Aber Unterwerfung, das ist mehr als nur Ja zu dem, was er sagt. Gott verherrlichen in dem, was er handelt. Niederfallen. Wenn sie im Himmel niederfallen, warum sollen wir nicht auch niederfallen? Proskynese ist das Wort im Griechischen für Anbetung. Das ist das, was der Orientale tut vor dem Herrscher. Er wirft sich in den Staub. Das heißt auch, du kannst deinen Fuß auf meinen Nacken setzen. Und das heißt immer auch, ich stehe dir zur Verfügung, du kannst machen, was du willst mit mir. Du bist absolut Herr. Es gibt keinen zweiten Herrn neben dir, du. Das ist Anbetung, Proskynese. Da steckt sogar das Wort Hund mit drin, wie der Hund sich niederlegt vor seinem Herrn. Sich niederwerfen zum Füßen dieses unseres Gottes. Heil, Herrlichkeit, Kraft sind unseres Gottes, die sich auch erweist in den Gerichten und die sich erweisen müssen in den Gerichten. Die 24 Ältesten, die Lebewesen, sie fallen wieder nieder, sind schon oft niedergefallen. Und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Deine Stimme ging aus vom Thron. Lobet unseren Gott, alle seine Knechte. Da haben wir es noch einmal. Soll der Himmel allein Anbetung sein und Lobpreis? Soll der Himmel allein Gott verherrlichen in dem, was er tut? Wollt ihr weiter Gott vorschreiben, wie er es machen soll? Oder wollt ihr über allem, was er jetzt tut, zu seinen Füßen sein? Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, die ihn fürchten, beide klein und groß, wer du bist berufen, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu verherrlichen. Das ist das Eigentliche. Wenn das rauskäme als Ergebnis dieser Tage, wo wir uns mal so mit den Dingen in der letzten Zeit beschäftigt haben, dass uns deutlich geworden ist, oh, es ist der Herr und in jedem Fall. Es ist zum Zittern, wenn wir es lesen, was wird geschehen und wenn es geschieht, aber es ist der Herr und darum zu seinen Füßen, dass er verherrlicht wird mitten in dieser Welt und mitten in den Gerichten, das Murren und Maulen und Meckern besorgen die anderen. Wir sind dazu berufen, ihn zu loben und ihn zu verherrlichen. Unter allen Umständen, das ist unsere Berufung und keine andere. Sein Volk, das Volk seiner Liebe ist. Was wissen wir von der Liebe Gottes, die sich so kundgetan hat? Das Volk des Glaubens und Vertrauens. Wer soll ihm denn vertrauen? Welt wider Gott. Oder was noch schrecklicher ist, Gott ist Luft. Nein, Luft nicht weniger als Luft. Luft atmen wir. Gott existiert nicht. Und wenn schon Gott geballte Faust, und er sucht sie, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Gott sucht sie, sagt er Jesus. Er muss suchen gehen. Und des Herrn Augen durchlaufen alle Lande, um die zu suchen und die zu stärken, die mit ungeteiltem Herzen ihm anhangen. Große, kleine. Und ich hörte, und es war wie eine Stimme einer großen Schar, wie eine Stimme großer Wasser, wie eine Stimme starker Donner. Welch ein Lobpreischor im Himmel, aber dem sich mit einfügt das Lob aus der Tiefe. Und nochmal sag ich's. Das Lob aus der Tiefe zu bringen, ist einzig unsere Sache, die wir noch hier über diese Erde wandeln. Und auch unter Kreuz und Leid und Schmerz ihn zu loben und zu preisen, ist ausschließlich unsere Sache. Weil es im Himmel nicht dunkel ist und kein Schmerz ist. Das ist des Basses Grundgewalt in dem großen Chor, das Lob, das wir gerade als Zertretene oder Geschlagene oder Geängstete oder Verfolgte und nun ihn dennoch darbringen, das Lob. Huldigung zu seinen Füßen, dir die Ehre, dir die Verherrlichung und wirklich vielleicht ganz ohne Wort, weil es dazu nicht reicht, aber ihm unterworfen. Das ist das, was zu dem großen Chor dazugehört. Sie sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, ach, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Dann sind sie am Ziel, ausgestoßen aus dem Himmel, die anderen Mächte. Und nun das Kreuz, das sich ausgewirkt hat in dem Allen. Er hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen. und fröhlich sein, ihm die Ehre geben. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit schöner, reiner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glücklich zu preisen sind die zum Abendmahl des Lammes, zum Hochzeitsmahl eigentlich, zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Es ist wie ein Amen, das alles ist wie ein Amen zu dem, was nun geschehen ist. Wir vergessen nicht, und auf Erden ist schwerste Zeit, Drangsal wie nie zuvor. Ist ja, wenn das so zwei Dinge sind, auf Erden Drangsal wie nie zuvor, im Himmel Amen und Lobpreis und Seligpreisung. Wird dann nicht auch deutlich, wie da die Seele nicht mehr mitschwingt? Der geistliche Mensch kann das. Wo der Geist die Herrschaft gewonnen hat über die Seele, ist das möglich. Mitten in solchen Drangsalen das Amen zu sagen, das Halleluja, den Lobpreis, weinen als weint man nicht. Und eben nicht seelisch zu reagieren auf all das, was sich da vollzieht. Der Himmel kennt keine seelische Reaktion. Der Himmel kennt nur die Freude, ihm ist Verherrlichung geworden. Und auch das andere, was geschieht, das sind nun die letzten Vorbereitungen für das Neue. So viel seelische Reaktion. Anbetung in Geist. Wahrheit. Das ist möglich unter allen Umständen. Hochzeit, Bild, das muss man mal sagen, da ist er der Gottmensch. Zuerst haben wir ihn gesehen in dieser Welt, Jesus von Nazareth. Gott, Mensch. Das unfassliche Wunder, Gottheit und Menschheit vereinen sich bald, eine ganze Einheit. Und nun dieses Jesusleben, das sich gleichsam ausweitet in die vielen, vielen hinein, die der Vater ihm durch Jahrhunderte und nun Jahrtausende gegeben hat. Und nun die vollkommene Gestalt, der Gottmensch, Jesus als Haupt und all die Glieder. Gott, Mensch, eine Einheit. Das sind Menschen, die am Leben Gottes teilhaben. Und das ist Gott, der sich hineingeschenkt hat in die Niedrigkeit menschlicher Gefäße. Was wird das sein? Diese Darstellung vor Gott, das sind andere Bilder, aber das ist das, was ja hier nun geschieht. 2. Korinther 4, 14. Ein paar solche Stellen, die man in dem Zusammenhang einfach mal hören. Das sind andere Ausdrücke für dieselbe Sache, um die es ja nun eigentlich geht. Wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, der wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen, vor sich darstellen, samt euch, Darstellung vor Gott. Da ist der Sohn und da ist diese wunderbare Ernte die Frucht, die aus den Wunden Jesu erwachsen ist, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen. Diese Ausweitung des Sohneslebens. Ich kann mich immer wieder bloß so wundern, und der Sohn, da gibt es also keinen Ehrgeiz, das ist mein Privileg, sondern das alles teilt er mit den vielen. Das ist eine Freude, dass es so eine große Schar ist, aus denen, ja, was denn hervorleuchtet? Er selber. Eine so große Schar. Dass er sie heiligte und hat sie gereinigt, die Gemeinde, durch das Wasserbad im Wort, dass er sie sich selbst darstellte. Darstellen. Als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Wir reden wieder Blinde von der Farbe, wirklich. Eigentlich sollte man Mund lieber halten. Aber das Wort weist ja auch hin. Was muss das sein? Dieser Schar. Und das alles ist Jesus' Herrlichkeit. Wo du hinguckst, ist er. Und da hineingenommen. Und sind auch wiederum Menschen, die hier gelebt haben. Und Menschen, in denen er nun lebt und alles ist. Jesus und seine Brüder, wieder ein anderes Bild und doch wieder nicht Bild, Römer 8. Der Vers 28, der so viel zitierte in unserer Zeit, wie schön und doch auch, naja, man möchte immer wieder deutlich machen, was da gesagt ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alles zum Guten zusammenwirkt. Wir wissen, dass uns alles, was uns auch nur widerfahren mag, zum Guten zusammenwirkt. Es ist nicht damit getan, dass wir das Wort zitieren, sondern dass wir die Konsequenzen daraus ziehen. Wenn wir das so genau wissen, und es ist wirklich richtig, dass uns alles, was uns auch widerfährt, zusammenwirkt zum Guten, uns persönlich, auch gemeindlich, auch als Volk und Völker, Menschen in der kommunistischen Welt oder in der kapitalistischen Welt oder in der dritten, wo einer auch hingestellt, das Wort gilt überall. Überall. Wir wissen, es wirkt alles zusammen zum Guten, gemeindlich. Bruderschaft in dem engsten Raum am Ort, die ja gelebt sein will, aber wirklich gelebt sein will. Und da kann man sich ja kein Idealbild machen, wenn schon der Paulus sagt, was da alles dabei ist und wie er das vermengt hat. Was für Leute das sind, die zum Leibe Christi gehören. Und es ist so geordnet, so wirkt das zusammen aufs Beste hin. So wirkt das zusammen. Das ist wie beim Uhrwerk. Da ist ein ganz winzig kleines Rädel. Und dann ist ein großes Rad. Das greift alles ineinander. Das Kleine, das macht sehr viele Umdrehungen. Geht schnell, aber geht sehr langsam. Jedes Mal die Runde gemacht hat. Das eine Rädel geht so rum, das andere geht so rum. Und so wirkt das alles zusammen zum Guten. Wenn wir die Zeit ablesen können, in dem Fall, dass es stimmt. Auf die Minute, auf die Sekunde. Und so ist das in dem, wie wir zusammengeordnet werden. Wir gehören zusammen. Der eine geht so rum, der andere geht so rum. Lob und Dank. Wie gut, dass der so rumgeht, sonst würde die Uhr nicht mehr hinhauen. Wie gut, dass der eine Ege so schnell macht. Na, na, so langsam geht, das ist ja schrecklich, so langsam. Also ich kann mich schwer anfreunden, wenn es zu langsam geht. Aber das gehört damit dazu. Sonst stimmt die Uhr nicht. Das hat er so geordnet. Und all dem, wir wissen, das wirkt zum Guten zusammen, zum Besten hin. Und das sind die Konsequenzen, da können wir nur sagen, ja, wie gut, dass der so langsam macht. Wenn der noch sagt, wie gut, dass er so schnell macht. Wie gut, dass er gerade andersrum läuft. Von Gott geordnet, wir wissen. Denn, der 29. Vers schließt mit dem Denn an den vorangehenden Vers an. Denn. Hier ist nämlich jetzt die Rede von dem Guten, auf das hin, dass alles geordnet ist. Das wird hier jetzt deutlich. Was ist denn das Gute? Welche er zuvor ersehen hat, hat er auch verordnet. Wozu hat er uns verordnet? Alle miteinander. Der so rumgeht und der so rumgeht, der so schnell macht und der so langsam macht. Er hat uns verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes. Guck einer an. Es geht nur um dies eine, dass das Jesusleben Gestalt wird. Er, Jesus, muss gesehen werden in der Gemeinde. Und ich kann nur sagen, wenn wir zueinander geordnet werden, so wie wir uns wunderbar verstehen miteinander, wird nie Jesus Leben sichtbar, bloß unser Seelenleben. Aber wenn das Ego gerade gegen den Strich geht, da kann sich Jesus Leben entfalten. Die Geduld und die Langmut und die Sanftmut und die Demut. Gott hat zusammengeordnet. Es geht ihm um das Offenbarwerden des Jesuslebens. Geduld, das, was ich von Natur überhaupt nicht habe. Und dann macht das Gott so. Da gibt er einem Menschen an der Seite Gott ordnen, bis in die kleinsten Dinge hinein, indem er jeden Tag neu das Warten lernen muss. Und Sanftmut, wunderbare Jesus-Eigenschaften. Dieser Jesus will hervorleuchten in der Gemeinde. Da muss er mich zusammenordnen, oder dich, oder wer es ist, zusammenordnen mit solchen, die immer das wieder herausfordern. Die Selbstlosigkeit, da muss er solche richtige Selbstsüchtige uns an die Seite geben. Gott macht das so, dass wir gleich sein sollen dem Ebenbilde seines Sohnes, damit derselbe er, der Herr Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt sehen wir sie also gleichsam schon am Ziel. Jetzt haben sie das alles hinter sich, die ganze Bereitung. Das ganze Leben ist ja Bereitung. Jetzt haben sie es hinter sich. Jetzt stehen sie gleichsam vor dem Throne Gottes. Da ist er umgeben mit den vielen. Und das ist das Bild, der älteste Bruder mit all seinen Brüdern und einer ist dem anderen ähnlich. Jesus und die Seinen. Dass diese Jesus-Herrlichkeit sich nicht bloß verdoppelt hat, sondern wer weiß, wie viel vervielfältigt hat in den Ungezählten, aus denen immer nur der eine hervorleuchtet, das ist wieder Jesus. Die haben sich ihm überlassen, dass er sein Leben in ihnen leben kann. Das sind sie, die vielen. Oder 1. Johannes 3,
geht mir immer um dieses Hochzeit, dass wir es von daher ein Stück füllen, damit uns das noch nachklingt. Dass nicht die Hure das Letzte ist, sondern wirklich das, wozu wir berufen sind. 1. Johannes 3, 2, 1, vertraut. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. So schön, wir sind Gottes Kinder. Uns ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, was da noch draus wird. Wir wissen aber, wieder wir wissen, wenn es erscheinen wird, oder ich möchte lieber sagen, wenn er erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihn sehen, wie er ist, das heißt nämlich mit anderen Worten, da ist nichts mehr zurückgehalten. Der ganze Christus gibt sich. Das heißt, es ist auch der ganze Christus, der Gestalt gewinnt, in Leben. Ja. Ihn ansehend, mit unverhülltem Angesicht, den Herrn der Herrlichkeit, werden wir verwandelt. Und er zeigt uns immer bloße Stücke. Und das, was wir erkennen dürfen, wird in uns leben. Das ist wie der warme Ofen und ich ein fröstelnder Mensch mit blauen Lippen und mit klammen Fingern komme von draußen rein und schmiege mich an den Ofen. Da teilt sich die Wärme mit. Das ist Erkennen. Er teilt mit. Was er uns erkennen lässt, wird in uns leben. Aber wir werden ihn sehen, wie er ist. Nichts ist zurückgehalten. Es ist also noch nicht erschienen, was wir sein werden. Es ist schon ein großes, herrliches, der Kindesstand hier und Kindesstand leben. Aber wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und die anderen werden ihn auch sehen, wie er ist. Die Jesus-Herrlichkeit bricht aus allen hervor. Durch nichts mehr verdunkelt und verdeckt. Der Leib ist jetzt Hülle. Wie viele laufen mit viel Herrlichkeit rum. Das sieht man aber nicht. Auch die Weisheit Gottes, dass der Leib noch der alte Leib ist. Da ist das alles abgeblendet. Das ist so, als wenn hier Wunder was für Licht ist und die Fenster sind verdunkelt und draußen sieht man gar nicht. Viele haben viel Herrlichkeit jetzt. Dem Maße, wie sie dem Lammen nachgehen, wird ihre Herrlichkeit immer strahlender. Der Glanz seiner Herrlichkeit immer mehr. Und doch, es ist zugleich alles wie verhüllt und verborgen. Aber dann ist der Leib durchlässig, der neue Leib, der offenbart das, was einer ganz ist. Und es ist jeder nur ganz Jesus. Wir werden sein, wie er ist. Dass wir ihm gleich sein werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist Hochzeit, dieses Einswerden. Dieser Schmelzprozess, dies Zueinander und Miteinander. Er alles und 2. Thessalonier 1, 10. Nochmal dieses so schöne Wort. Beides ist hier beieinander und gerade bei einer Offenbarung, das so auch gezeigt wird, können wir ruhig die beiden Verse lesen. Da ist die Rede von denen, die Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Das ist's eben. Ausgeschlossen sein, draußen sein, fern vom Angesicht des Herrn, von seiner herrlichen Macht. Wenn er kommen wird, nun wirklich, an jenem Tage, verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen, die geglaubt haben. Wer ist verherrlicht in den Heiligen? Er. Wer wird bewundert in den Heiligen? Er. Und überall ist er. Das ist Hochzeit. Da ist das alles mit ausgesagt. Und so lässt er uns alle teilhaben an seiner eigenen Herrlichkeit und Kraft und Leben. Gefäße, herrliche Gefäße und Herrlichkeit zu fassen. Und jetzt kann man auch sehr verstehen, dass nun sich anschließt sofort ein Glückwunsch wieder, selig sind. Herzlicher Glückwunsch, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und nun ist das alles hinter uns, all diese Läuterungswege im Gold, das im Feuer geläutert ist. Das, was ist das alles? Auch das ist nun alles so weit da hinten. Und nun, es ist im Gold da, das Jesusleben. Er sprach, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Da ist nichts dran abzuschwächen. Das ist so. Das ist das eigentlich. Und dann Offenbarung 19, 11 bis 21. Von der Hochzeit bricht er auf. Und nun hier in einer ganz anderen Weise Bild geworden. Die einzige Stelle, wo das in dieser Weise gesagt ist. Wo es sonst heißt, in großer Kraft und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Lesen wir nochmal die Stelle. Aber hier, ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Ist übrigens derselbe, der auf dem Esel gesessen hat. Und nun so ganz anders. Auf dem Schlachtross ist schon ein Bild. Stärke. Und zugleich der Herrscher. Und der Sieger. Hoch zu Ross. Weiß. Der Treue, der Wahrhaftige. Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Das ist das, was jetzt geschieht. Augen sind eine Feuerflamme. Und jetzt kommt er auf seinem Haupt viele Kronen. Das ist wieder das Bild. Er übernimmt die Herrschaft über alle Könige. Die Krone gehört ihm, und das sind nun viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Das kommt übrigens an anderen Stellen auch vor. Der Name, na, an welcher Stelle ist das denn jetzt gleich? Bitte? Eben der nicht, noch nicht bekannt ist. Ja, den mein ja. Ja, Philadelphia, das gehört zu den großen Verheißungen von Philadelphia. Ja, freilich. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen. Ich will auf ihn schreiben, das ist alles das, wo wir nun mit teilhaben dürfen. Den Namen meines Gottes. Hier ist immer von Gott die Rede, nicht der Vater. Gott, Gott, den Kindern, den Kleinen offenbart er sich als der Vater. Aber dann kommt die Zeit, wo er sich als Gott zu erkennen, der Gott über alles, der Vater unseres Herrn Jesus Christus und der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt, mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Und wenn wir Gott sagen, da wissen wir eigentlich gar nicht, was wir sagen. Das ist so was Ungeheuerliches. Und hier sind die, die den Namen Gottes tragen. Gottes, meines Gottes, mein Gott. euer Gott. Und den Namen des neuen Jerusalem, ja, da gehören sie hinein, die Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt. Von meinem Gott, immer wieder Gott, und meinen Namen, den neuen. Wir kennen den alten Namen, der heißt Jesus. Das ist das Programm für diesen Äon, Gottes Rettung. Was wird dann kommen? Was hat er dann mit seiner Gemeinde vor? Der neue Name wird offenbar machen. Das Neue, was nun beginnt, das ist jetzt alles nur die Bereitung für das Eigentliche. Wir stehen nur unter Bereitung. Und dann wird der Augenblick sein, wo er den neuen Namen offenbart. Das ist Programm für kommende Äonen. Was er mit seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde nun vollführen wird, nachdem der Leib fertig ist. Das ist schon eine große Sache. Und drum, er trug einen Namen geschrieben, den niemand wusste als er selbst. Er wird aber offenbart. Zu seiner Stunde dann. Und er war angetan mit einem Kleid mit Blut besprengt. Und nochmal klingt es auf, und wenn er jetzt kommt, er kommt, um auch Gericht zu halten. Schreckliches Gericht. Und sein Name, das ist nicht der, von dem gerade die Rede war, heißt das Wort Gottes, und er wird sprechen und sein Wort wird scheiden. Sein Wort gibt Leben und sein Wort bringt Tod. Aber es ist immer alles sein Wort. Wieder das Reden, das Reden, das Reden. Das Wort. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden angetan mit weißer, reiner Leinwand. Das sind die Heiligen, die, so wie er, auf dem weißen Pferd, sie auch. Das ist nichts anderes. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dann lest doch Offenbarung 17, Vers 14. 17, Vers 14, da ist in dem Hure-Tier-Kapitel das schon aufgeklungen, was hier nun zur Ausführung kommt, 17, 14. Sie werden streiten wider das Lamm, diese Verblendeten. Und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Genau als das, was er jetzt setzt in Offenbarung 19 begegnet. Der zusammen mit dem Herr des Himmels kommt. Und hier steht's, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Aha, da hast du sie. Jetzt kommen sie mit ihm. Er auf dem weißen Pferd. Sie, ein jeder auf einem weißen Pferd. Das Gefolge Jesu, und es ist in allen das eine Leben. Bild, Bild. Ich bin überzeugt, er kommt nicht mit dem Pferd, aber das Bild will eben sagen, was es ist. Die gehören also zu ihm. Hier ist die ganze Gemeinde dabei und nimmt an diesem Triumphzug teil, vom Himmel her auf diese Erde herab. Das ist's, das geschieht, das wird sein nach der Hochzeit des Lammes. Und nun, da sind sie. Och, was das wohl ist. Und da seine Munde, immer das Mund, immer der Mund, immer das Wort, Wort als Schwert, ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlüge, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe und tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Herr aller Herren. Er wird kommen. Das ist dasselbe, was wir lesen, Matthäus 24, 30, nur dass wir das richtig koordinieren. Matthäus 24, 30. Und es soll uns zur Freude sein. Er wird kommen mit seinen Heiligen. Wenn er die Seinen empor ruft, Entrückung, geschieht Vereinigung im Luftraum mit ihm. Im Hauptquartier des Teufels geschieht die Vereinigung des Herrn mit seiner Gemeinde. Der Luftraum ist das Hauptquartier der Finsternismächte. die Streitbaren im Luftraum, da redete Paulus davon, und in dem Hauptquartier dieses Widersachers geschieht das Einswerden des Herrn mit seiner zu ihm hin entrückten Gemeinde. Aber nimmt sie mit. Und jetzt kommt er mit ihnen herab. Jetzt dieses mit ihnen kommen. Und das ist Matthäus 24, Vers 30. Alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Und werden kommen sehen des Menschensohn. Des Menschensohn. Schön. In den Wolken des Himmels. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier wird es so gesagt. Dort hoch zu Ross. Aber es ist eine Sache. Er und die Seinen, die gehören dazu. Wenn er in Herrlichkeit erscheint, wird er gesehen. Das ist eine eigentliche Wiederkunft, von der die Rede ist. Wird oft schon durcheinander gemasselt und gematscht. Aber das sollte man sich mal abgewöhnen und wissen. Nein, das ist schon klar geordnet. Er, der sich hinauf versammelt, Hochzeit des Lammes, Darstellung, der große Triumph, der muss zuerst im Himmel sein. Und dann der Siegeszug herab auf diese Erde. Denn jetzt ist die Stunde Gottes da, endlich auf die so lange gewartet worden ist, auf den Wolken des Himmels. In großer Kraft und Herrlichkeit heißt es da. Das ist dasselbe wie Sacharja, nun wieder der Sacharja als Endzeitprophet 14,4. Das sind bei beiden, also jetzt nicht alle Stellen, nur um mal zu zeigen, auf vielerlei Weise wird das gesagt. 14,4. Da heißt es, wie die große Bedrängnis über Israel kommt, 14,1-3. Und der Herr wird ausziehen, kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und er wird sich in der Mitte spalten, dieser Ölberg. Da die Wiederkunft, er kommt und seine Füße nun richtig und ganz real setzt er auf den Ölberg. Von dort ist er aufgefahren. So wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er auch wieder zurückkommen. Alles Aussagen, die letztlich das eine meinen. Und kommt als der königliche Herrscher, sein Name König aller Könige. Das heißt, wo es geht weiter in dieser Welt, Herrschaft. Also Menschen, die Völker regieren, Könige. Aber es gibt keinen König, der nicht unter der Herrschaft Jesu steht. Und das ist der neue Äon. Menschenskinder, das ist doch was. Jedes Volk hat seinen König, hat seinen Herrscher, seinen Regenten. Aber keiner, der nicht unter der Herrschaft Jesu bleibt. Er ist der König aller Könige. Da ist keiner ausgenommen mehr. Ob in Amerika, ob in Afrika, ob in Indien, ob in Russland oder wo auch. Er ist der König aller Könige. Und es gibt weiter Herren in dieser Welt, die Herrschaft zu üben haben, in mancherlei Bereichen. Aber keinen Herrn wird es geben, über den nicht er die Herrschaft übt. Was das bloß ist, dieses kleine Sätzlein, König aller Könige, Herr aller Herren, wir plappern solche Dinge oft so hin und spüren gar nicht mehr, was da für eine ganz neue Wirklichkeit sich auf einmal auftut. Jetzt irdisch, ganz irdisch, hier in dieser Welt. Damit bricht an das tausendjährige Reich. Und nochmal, an dem allen ist nun unmittelbar die Gemeinde beteiligt, denn er tut es durch die Glieder und Organe seines Leibes. Das heißt immer wieder, die sie ihm bereitet worden sind in den Jahrhunderten und nun bald Jahrtausenden, das sind immer die ausführenden Organe, ja, das heißt Leib. Das sind wenn wir es anders sagen wollten, die Funktionäre Jesu Christi. Naja, aber das Wort gebraucht man nicht sehr gern. Alle Funktionen, die er übt, übt er durch sie. Er durch sie. So ist das zu verstehen. Nochmal. Es sind Berufene und Auserwählte und Gläubige. Und er kommt als der Überwinder der Mächte, die von unten. Als der Überwinder der Antimächte. Und jetzt setzen wir erstmal ein bei 2. Thessaloniker. Vers 8, da heißt es, er tötet den Gesetzlosen mit dem Hauch seines Mundes. Das ist ein starkes Wort. Ich habe es gern von weggenommen, weil in der Offenbarung das so plastisch nicht da ist wieder. Er tötet den Gesetzlosen mit dem Hauch seines Mundes und vernichtet ihn durch die Erscheinung seiner Ankunft. Das, so wie es im 1. Kapitel der Bibel heißt, das ist 2. Thessalonier 1, Vers 8 gewesen. Der Frevler wird offenbart werden, welchen der Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes. Wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. So steht es hier. Gell? Wieder so wie im 1. Kapitel. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Hier redet er nicht mal. Ein Hauch von seinem Munde her macht dem ganzen Spektakel ein Ende. Tötet ihn durch den Hauch seines Mundes. Und wir lesen in der Offenbarung, Vers 20, das Tier ward gegriffen. Kann man denken, dass das wiederum auch die Boten tun. Und die Engelmächte ward gegriffen. Aber es ist der Hauch seines Mundes, der ihnen alle Kraft ausgehen lässt. Und mit ihm der falsche Prophet, das Tier, der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde ging, des, der auf dem Pferde saß. Immer wieder das Schwert aus dem Munde. Das Wort. Jetzt gebietet er und da geschieht das. Und alle Vögel, sehen wir das Herr der Dämonen, das ist sättig, das heißt, er übergibt alles, was da ist und wider ihn ist, diesen Mächten des Verderbens. Er übergibt sie diesen Mächten. Die Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Die haben ein richtiges Opferfest. Er hält ihnen ein Opfermahl, das heißt auch im alten Bund mal. Ezechiel 38, 39, wie die Dämonen ein Opfermahl bereitet bekommen vom Herrn. Er gibt sie den Mächten dahin. Durch sein Wort rührt keinen Finger selber. Das Tier gegriffen und der falsche Prophet. Lebendig wurden diese beiden in den Folgen vollgeworfen. Man könnte sagen, die ohne zu sterben, wie die Überwinder, die entrückt werden, ohne zu sterben, machen die ganz unmittelbar eine Höllenfahrt durch. Bis in die untersten Orte des Verderbens. Die treten eine Höllenfahrt bei lebendigem Leib an, kann man sagen. Was sind da Dinge,
die sich vollziehen. Es ist die Stunde der Offenbarung seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Ihm ist die Herrschaft gegeben. Und es ist einfach ein Inbesitznehmen dessen, was ihm gehört. Eine gewaltige Stunde. Und ein Opferschmaus der Hölle.
Und was stattfindet als erstes, wenn er gekommen ist und dann diese Mächte ihre Höllenfahrt angetreten haben? Das Völkergericht. Weil das auch anklingt, möchten wir das an der Stelle doch nochmal mit aufklingen lassen. Es klingt an. Vers 15 im 19. Kapitel.
Seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlüge. Mit dem kleinen Sätzlein wird hier ein großes Ereignis gesagt. Völkergericht.
Wenn er wiederkommt, geschieht Völkergericht. Wenn er wiedergekommen ist in Herrlichkeit mit den Seinen, geschieht Völkergericht. Hier in dieser Welt.
Matthäus 25, 31 und die folgenden Verse. Das wäre gut. Uns das nochmal vor Augen zu stellen. Der 31. Vers heißt: Wenn des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm buten, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden und er wird sie scheiden voneinander, so wie ein Hirt Schafe von Böcken scheidet. Und sagt er zu den einen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist.
Das Königreich. Der neue Äon ist der Reichsäon, wie man gern sagt und richtig sagt. Die Königsherrschaft Jesu. Es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt und dieser Kreis der Erden ihm ganz zu Füßen liegt. Das ist also nicht Illusion und ferne Zukunft, sondern das ist ein Akt, der vollzogen wird. Und da findet als erstes das Völkergericht statt und das sind Völker, die das zugesprochen bekommen, geht ein. Kommt, ihr gesegnet mein Vater, ererbt das Reich. Dass ich bereitet ist von Anbeginn der Welt und den anderen geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Typisch, dass drüber steht vom Weltgerichten, das ist es nicht. Er richtet nicht die Einzelnen, er richtet Völker. Er scheidet Völker voneinander. Und es müsste genügen, das erste Stücklein in 31, wenn des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, das ist die Wiederkunft, von der wir jetzt geredet haben. In Herrlichkeit. Und seine Heiligen mit ihm, hier heißt es seine Engel. Offenbarung 17 haben wir gelesen, was für Leute da sind. Berufene, auserwählte, Heilige. Also die den Leib des Christus bilden oder die nun genauso auf ihrem weißen Ross kommen, das Bild, was die Offenbarung gebraucht, oder die mit ihm kommen auf den Wolken des Himmels. Wenn des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, in seiner Doxa und seine Boten mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und wird die Völker versammeln und wird die Völker voneinander scheiden. Es ist wichtig, dass wir das nicht durcheinander schmeißen. Das Gericht, was über die anderen, die nicht Gemeinde Jesu sind und nicht hinaufversammelt sind in der ersten Auferstehung, über die anderen und die Einzelnen, über einen wie den anderen ergeht, das findet am Ende des tausendjährigen Reiches. Es ist schon wichtig, das mal zu sortieren. das Gericht vor dem weißen Thron. Und wo es dann auch heißt, dass die Gemeinde Jesus und die Heiligen Gottes die richten werden. Durch die vollzieht er es wieder. Die sind da die Handelnden und die anderen sind die Gerichteten. Es wird alles zur Sprache kommen. Aber hier geht es um die Bereitung der Welt für den kommenden Äon. Und da gibt es Völker, denen zugesprochen ist, dass sie teilhaben an dieser Segenszeit. Der Königsherrschaft geht ein. Und es gibt solche, die hinweggetan werden. Wenn wir fragen nach dem Maßstab, ist es nicht der Maßstab des Glaubens. Aber der Menschlichkeit, so können wir wenigstens sagen. Alles, was man geglaubt hat, ist zu ihm hinaufversammelt. Oder ist noch was anderes gemeint? Menschlichkeit, was ihr getan habt, einem unter diesen geringsten Brüdern. Vielleicht ist es gut, wenn wir doch mal Joel dazu lesen. Das ist das Kapitel, eines der Kapitel im Alten Testament, steht auch noch an anderen Stellen vom Völkergericht. Joel 4. Joel 4. 1-2 lesen wir erstmal. Siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Nationen zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Da geht es ums Völkergericht. Und da ist ein entscheidender Faktor die Stellung zu Israel und was Israel getan worden ist. Vers 12. Die Heiden, die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Wie lang mag sich so ein Gericht hinstrecken, bis das durch alle Völker durchgezogen worden ist? Auch das wird eine ganz entscheidende Zeit sein, gehört übrigens sehr mit dazu, zu dem, was als nächstes geschieht. Wie lang, das sind Strecken. Die Nationen sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat. Dort will ich sitzen und richten alle Nationen ringsum. Oder? Vers 14. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Jetzt entscheidet sich's. Teilhaben an der großen Segenszeit. Oder hinweggetan sein. Es werden Völker hinweggetan. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Das Neue wird nicht geschehen können, ohne dass hier geschieden wird. Mehr können wir nicht sagen, als was gesagt ist. Und von daher ist die Frage schon gestellt worden, und nicht ganz mit Unrecht. Die geringsten der Brüder sind das die Juden, was ihr ihnen getan habt. Eins wird bei Joel deutlich, ich will mit ihnen rechten wegen meines Volkes und Erbteils Israel, weil sie es unter die Nationen zerstreut haben. Aber so ist Gott. Das musste über Israel kommen und doch, er richtet mit denen, die es tun und sich nicht bewusst sind, dass sie nur Werkzeug sind. Israel ist ein ganz entscheidender Faktor. Und Jesaja 2, das lesen wir auch noch mit, wenn wir schon von dieser Tatsache reden, Völkergericht. Vers 2 bis Vers 4.
Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Der wird nicht mehr erschüttert, Jerusalem, davon ist die Rede. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, ist die Stelle, die ich schon mal erwähnte, wo es deutlich wird, Berg ist in der Sprache der Propheten immer gemeint Macht, politische Macht. Und hier ist das Volk, von dem Jeremia gesagt hat, im Blick auf die letzte Zeit, in den kommenden Äonen, sie werden sein an der Spitze der Nationen. An der Spitze der Nationen. Oder Hesekiel sagt, Jerusalem wird sein der Nabel der Welt. Von da geht das Heil aus und werden die Völker gespeist mit Erkenntnis Gottes. Das sind die Missionare, die Juden, der Nabel. Wo die ganze Welt gespeist wird. Nabel der Welt. Zur letzten Zeit wird der Berg da des Herrn Hauses feststehen. Höher als alle Berge, über alle Hügel, auch die kleinen Mächte erhaben. Und alle Nationen werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln nach seinen Steigen. Das ist dann schon nach dem Völkergericht. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Aber nun kommt der Vers vom Völkergericht. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Große Ereignisse werden da sein. Die Gemeinde ist dabei unmittelbar beteiligt. Freilich, wo er ist, ist sie. Das muss man richtig tief einprägen, dass da immer von uns die Rede ist mit. Doch wichtig. Kann das gar nicht mehr anders hören oder sehen. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Segeln machen. Und nicht bloß Schwerter und Spieße, auch die Panzer. Wenn der heute weissagen würde, da würde er sicher noch was anderes dazu sagen. Und die Raketen hauchen, lassen sie sich auch keine mehr nach dem Mond starten. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Oh Gott sei Lob und Dank. Wir haben eine Hoffnung für die Welt, dass die Kirche das nicht predigt. Ach, das ist nicht zu verzeihen. Lieber machen wir den Krimskrams mit, was überhaupt keine Verheißung hat. Irgendwelche Erlasse und Verlautbarungen und ach, mit so viel Pathos auch. Aber hier wird es gesagt, es wird geschehen. Es wird nicht vor dem geschehen. Was hindert und aufhält, ist, dass die Gemeinde noch nicht am Ziel ist. Dort setzt man ein. Wer dort einen Hebel einsetzt, Gemeinde bereiten, dass sie ans Ziel kommt, der hilft dazu, dass so bald wie möglich die Probleme der Welt gelöst werden. Die wird er mit seiner Gemeinde lösen. Hier lesen wir von den gelösten Problemen. Und das dürfen wir Ihnen sagen. Jesus, Hoffnung der Welt. Da werden sie ihre Schwerter zum Pflug scharen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Drüben zerbrechen sich den Kopf, ob man öffentlich vereidigen soll, ob man es lieber ins Ghetto nimmt und überhaupt vereidigen oder was denn jetzt. Und ich muss so denken, es ist, wenn man es richtig anguckt, ist alles lächerlich. Vereidigen. Die Kasernen werden abgebrochen. Oder man kann sie zu anderem verwenden, das wissen wir nicht, ob sie überhaupt noch stehen bleiben. Aber es lernt niemand mehr in den Kasernen, wie man Krieg macht. Das sind doch ungeheure Worte, dass nicht laut, klar, unmissverständlich mit in unserer Verkündigung auftaucht.
Klar ist das nicht unsere ganze Predigt, aber dass das auch mit auftaucht und dass das jeder wissen kann und darf. Längst hat Gott geplant und es wird Friede sein.
Und das ist wahrscheinlich bei den Bibelforschern, was die Leute zu ihnen hinzieht, weil die ihnen etwas sagen, nun leider so vermengt. Warum wollen wir das nicht ganz klar sagen? Aber hier ist die Rede vom Völkergericht und von dem, was danach wird. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Geht also um das Teilhaben an dieser Segenszeit. Und nun zum Abschluss. Das muss auch noch gesagt werden und das ist ja wunderbar. Kapitel 20, Vers 1 bis 3 in der Offenbarung des Johannes. Da heißt es, ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund. Hier ist wieder vom Abyssos die Rede. Der Schlund, haben wir erst gelesen, muss ja vorquillt, die ganze Welt, dämonisierte Welt. Und hier kommt ein Engel vom Himmel, der hat einen Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Man denkt, dass Johannes gespannt die Gucke, was geht denn jetzt vor sich? Guckt mit einer Kette an. Sind alles auch Bilder. Und er griff den Drachen. Die alte Schlange. Das ist der Teufel und Satan. Das wird er bei seinem Namen genannt nochmal. Drache. Vor dem alles zittert, der feuerspeiende, schreckliche. Die alte Schlange, doppelzüngig, listig, Verführer. Der Teufel, das ist der Durcheinanderwerfer. Und nie ein Freund der Ordnung, immer der Unordnung. Alles durcheinandergebracht. Einer unter euch ist ein Durcheinanderwerfer. Und den Jüngern. Das ist der, der am Strick geendet ist. Dessen ganze menschliche Art so war, dass er weit offen war für das Wesen dieses Teufels, der von der Tod ineinander bringt. Und Satan, der Verderber. Und band ihn, das ist die Kette. 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund. Und verschloss ihn, darum hat er einen Schlüssel mit. Himmel hat zugeschlossen. Und da gehört sein ganzer Anhang dazu. Und hat ein Siegel oben drauf. Niemand wird das hier antasten. Dass er nicht mehr verführen sollte, die Völker, bis das vollendet wird, die 1000 Jahre. Danach muss er loswerden. Eine kleine Zeit. Das ist doch auch eine wunderbare Botschaft. Was heißt denn das? Das heißt, dass die Völker nicht mehr in einer dämonisierten Welt leben. Wer kann sich denn das überhaupt vorstellen, was das heißt? Wie das ist? Nicht mehr in einer dämonisierten Welt leben. Wie ist denn das bei den Mächtigen der Erde? Oh, es hat fromme Könige gegeben. Und da ist der Himmel beteiligt an dem, was sie getan haben. Aber wenn wir uns mal so umschauen, das kann man manchmal für Gesichter sehen. Bilder, Tyrannen. Das ist, als wenn der Teufel einen anguckt. Das heißt, all das, was da gehandelt wird, in so einem Parlament oder so einer Regierungsstelle, das steht unter der Inspiration von unten, immerwährend. Wir leben in einer Welt, wo das, was in der Öffentlichkeit geschieht,
von unten inspiriert ist. Das heißt also, besessene Menschen.
Als vor Jahrzehnten, eine Schwester, die so lange heimgegangen ist, aber die in großer Klarheit die Gabe der Geisterunterscheidung hatte. Großer Klarheit. Aber auch so, dass sie, wo sie ging, die andere Welt sah. Er hat oft geweint. Die Last. Den Menschen nicht so sehen, wie sie alle ihn sehen, sondern was dahinter ist. Was er für Mächte dazu gehören. Was da auf dem Plan ist. Es war die Zeit damals im Wismutgebiet, wie man es eben doch so genannt hat. Im Erzgebirge. Es war ja auch wie eine Überflutung der Hölle. Und wenn man da an der Eisenbahn fuhr, wo sie auf den Dächern saßen und Trittbrettern und alles vollgestoppt, also was da los war, was da vor sich ging, nicht zu sagen. Die ist manchmal fast vergangen. Ich weiß, wie die mal sagte, jeder zweite Mensch ist besessen. Nun, was meinen wir denn? Was Besseres? Wir dürfen doch nicht bloß an die Fälle denken, die reif für die Irrenanstalt sind. Wie vieles geschieht, inspiriert von unten, Mächte in der Gewalt der Geister, unsaubere Geister, Hassgeister, Geister der Unversöhnlichkeit, Rachegeister, Habgier, Mächte. Das ist ja nicht bloß Fleisch, sondern das ist Fleisch, was verstärkt wird, unaufhörlich. Einfluss von unten, hier regiert Finsternis in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, in der die Finsternis regiert, Macht übt über die Menschen, über die sie mit Leichtigkeit regieren kann, weil sie gelöst sind von Gott. Und das ist die Not, und woran man manchmal fast zerbrechen möchte. Und was sich auflegt, wie eine erdrückende Last. Was geschieht, das ist an Bosheit. Was wird hinter verschlossenen Türen geplant? Und was wird an Öffentlichkeit, an Gegenteil gesagt? Diese verlogene Welt, der Geist der Lüge, das ist der Lügner, der von Anfang an gelogen hat. Das ist ja das, dass wir in dieser Welt leben, und was da geschieht, das ist Inspiration der Hölle. Und ich glaube das schon, ich bin froh, dass ich nichts sehe. Aber ich glaube das schon, wenn manchmal solche Unfälle sind oder man Brand ist, dass die Dämonen auf den Dächern tanzen. Ich weiß von solchen, die geschaut haben, wie die Städte bombardiert worden sind und dann in Flammen standen, wie das wie Orgien gewesen sind, dieser Mächte, die da getanzt haben über diesen brennenden Häusern. Das ist Hölle, Hölle, wir leben doch mittendrin. Und was das heißt, allein das heißt, er bindet den Drachen und was zum Drachen gehört. Und das ist zugeschlossen und da kommt keiner raus, nicht mal rausgucken. Und jetzt stehen Menschen nicht mehr unter dieser Inspiration, sie sind Menschen von Fleisch und Blut, sie sind Sünder. Das tausendjährige Reich ist immer noch die Welt der Sünde. Und des Fleisches. Aber was es nur heißt, nicht mehr dämonisiert. Und nun kommt aber das Positive. Sondern, Offenbarung 5,10 wollen wir doch nochmal hören. Dort sind wir ja auch eingestiegen. Und dort ist der ganze Lobpreis auch da im Himmel. Und da hieß es, und hast, ach, den Vers vorher, sie sang ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch. Und aufzutun seine Siegel. Denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut für Gott erkauften Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen, wo denn? Auf Erden. Bieten. Im tausendjährigen Reich, die Mächte sind gebunden.
die diese Welt ins Verderben stürzen wollten. Und der Teufel, der am liebsten doch dem Herrn Jesus zuvorgekommen wäre. Und die Welt ganz verdorben. Die sind gebunden. Sie werden gebunden. Und jetzt sind es die Heiligen Gottes, durch die er regiert. Sie regieren, üben königliche Herrschaft in dieser Welt. Das heißt doch, so wie jetzt Herrscher, Machthaber in dieser Welt, kleine und große, ob über große Länder oder über Dorf, über Braunsdorf oder über Deutschland oder was weiß ich, über welche großen Bereiche, die Engel der Völker, siehe Daniel, die da widerstehen können dem, was Gott meint, den Engeln Gottes. Die Mächte des Verderbens, die solch einen breiten Einfluss haben auf das, was hier geschieht, sind gebunden. So wie die jetzt regieren, die sieht man ja nicht, wenn man nicht da eine besondere Gabe dazu hat, eine Berufung davon. Die sieht man ja nicht. Wir sehen bloß, was die Menschen tun und wir sehen, was da rauskommt. Aber wir hören nicht mal das Höllengelächter, was da angestimmt wird von Tag zu Tag. Das hören wir auch nicht. Dass da Mächte beteiligt sind, die sind weggetan. So wie die unsichtbar beteiligt sind, so werden die unsichtbaren Regenten jetzt vom Himmel her die leiten, die zu regieren haben. Das ist doch ein gewaltiger Unterschied. Die werden inspiriert von oben. Das ist eine neue Welt. Das ist noch die Welt der Sünde. Freilich. Und dennoch, es würde überhaupt kein Vergleich möglich sein. Oh, was das wohl sein mag, was das ein Aufatmen ist und so kann das kommen, weg mit Krieg, niemand mehr. Was das allein ein Aufatmen ist und nicht mehr diese dämonische, satanische Inspiration und Gemeinheit und Brutalität. Nicht mehr die Mächte, sondern immer wieder die Inspiration von oben und immer wieder die Inspiration von oben. Und Menschen kommen unter das Gesetz Gottes. Es wird ja da immer wieder gesagt mit ehernem Stab. Das ist also ein Äon des Gesetzes, aber eben des Gesetzes Gottes, wo jeder gebunden sich weiß ans Gesetz Gottes. Die Zeit des wunderbaren Evangeliums für die Gemeinde, die ist da so nicht. Aber dass das eine Gesundung auf ganzer Linie ist, ja auch bis ins Leibliche, wir wissen ja, dass dann auf einmal die Menschen gesund werden. Die Mächte sind gebunden, die da verdorben bis ins Leibliche hinein, die sind gebunden. Und wir wissen, dass sie auf einmal wieder ein hohes Lebensalter kriegen. Da steht es bei irgendeinem Propheten, wenn einer 100 Jahre stirbt, da sagen wir, so ein Jüngling ist gestorben. Der muss aber gesündigt haben.
Halleluja.
Ich meine, das ist von daher ganz so. Darum sind die paar Verse dir doch was ungeheuer Wichtiges. Und der Engel ist da mit dem großen Schlüssel an der Kette. Schönes Bild. Und aufgeschlossen, rein. Zugeschlossen, göttliches Siegel drauf. Und nun Menschen und Völker unter Gott. Das ist wunderbar. 1000 Jahre ist es nun wirklich. Die 1000, das interessiert mich jetzt nicht. Das wird man ja dann wissen. Dass es aber eine von Gott gegebene Zeit ist und es spricht nichts dagegen, dass es wirklich 1000 Jahre sein können. Gar nichts. Wir wissen, dass das nicht das Letzte ist. Das haben Sie gerade gelesen und dann wird der Teufel nochmal losgelassen. Und das ist mir die schrecklichste Stelle in der Offenbarung. Und dann sind die Leute gleich wieder hier beim Teufel her. Aber das ist wiederum auch Gott in seiner Weisheit. Gott, der nie Theorie macht mit uns, immer Praxis. Gott ist immer Praktiker. Der da erzieht, der da überführt, der seine Boten schickt, die uns fragen, also wie denkst du jetzt? Wie meinst du hier? Immer so mit Nein nimmt. Und nun 1000 Jahre,
die Segnungen und Wohltaten Gottes erfahren. Und dann kommt der Teufel wieder angeschlichen. Und sofort sind sie wieder bereit zur Kooperation. Noch deutlicher kann es nicht werden, dass das, was der Materialismus behauptet, der größte Irrtum ist, ändert die Verhältnisse und dann haben wir es mit neuen Menschen zu tun. Nein, nein, an dem Menschen ist nichts zu verbessern, auch wenn er 1000 Jahre gesegnet worden ist, bleibt der Fleisch. Und das Fleisch ist Feindschaft wider Gott, das muss offenbar werden. Das ist eine Überführung ohnegleichen, dass sie endlich wissen, es kann nur der eine sein. Und es kann nur gehen um eine völlige Erneuerung, Neuschöpfung. Durch den Fall ist alles so bis ins Tiefste verderbt und darum, nachdem das geschehen ist, neuer Himmel, neue Erde, nicht ohne zuvor das Gericht am weißen Thron gehalten zu haben, wo sie alle vors Gericht kommen, und dann das ganz Neue. Das ist doch eine ungeheure Sache. Ist mir aber ganz klar, und da zweifle ich nicht einen Augenblick dran, und wenn ich zu denen gehörte, da wird es auch wieder sein. An dem Kerl ist nichts zu verbessern. Nur Jesus. Jesus in uns ist das Neue. Er selber in uns ist das Neue. Nicht die verbesserte Auflage vom Güttner oder Blischke oder was weiß ich wer. Nicht von wegen verbesserter Auflage. Es gibt keine verbesserten Auflagen. Und darum kann ich da nicht leiden in dem Beichtgebändnis und Bekenntnis. Dann haben wir da die vielen Jahre nicht gebetet. Zu unserer Besserung deines Geisteskraft. Nee, da ist nichts zu bessern. Gar nichts zu bessern. Aber Erneuerung, das ist eher das neue Leben ist sein. Leben. Und für uns gab es nur die eine Möglichkeit, Todes- und Verdammungsurteil, das er ausgesprochen hat über seinem Sohn an unserer Stadt und vollstreckt hat an ihm an unserer Stadt. Dann hätte er ihn nicht ans Kreuz zu nageln brauchen und in die Hölle zu geben brauchen, wenn es noch was zu verbessern gäbe. Er sagt, jetzt strengt euch mal an, dass die Geschichte noch in Ordnung kommt. Na, da ist nichts zu verbessern. Sondern ein ganz neues. Es wird alles einmünden in das ganz Neue. Nicht nur verklärte Menschen, verklärte Steine, verklärte Erde, verklärter Dreck. Alles verklärt. Verklärte Schöpfung, Kreaturen, neuer Himmel, neue Erde. Was ist da alles? Und wo dieses himmlische Jerusalem, die Stadt der Vollendung, die Stadt des Gottes, sich herabsenkt. Das ist eine ungeheure Sache. Das himmlische Jerusalem, Ziel alles Strebens, das vollkommene Einswerden mit Gott. Und dort ist eben nur Gott. Vom himmlischen Jerusalem lesen wir ja, da gibt es keine Sonne. Das ist wieder Bild jetzt. Da gibt es keine Sonne, da gibt es auch keinen Mond, das ist nachts. Gibt es gar nicht. Das heißt, alles irdische Licht gibt es dort nicht, weil er alles Licht ist. Gott und das Lamm. Gott und das Lamm. Das ist also Vollendung, die 12 Zahl, höchste Vollendung. Das ist das Allerheiligste, der Himmel über alle Himmel. Und dass das zuletzt sich herabsenkt auf die Erde und diese lächerliche Erde dazu bestimmt ist, aufzunehmen und zu beherbergen. Dieses himmlische Jerusalem, das kommt ja nicht. Hier wird es sein. Jetzt müssen wir rauf. Und dann kommt die ganze Herrlichkeit hier runter. Erklärte Welt. Gott auf der Erde. Was Adam hätte von Gehorsam zu Gehorsam wohl bereiten sollen. Gott wollte ihn gebrauchen. Das konnte nur der Sohn tun. Und er wird zuletzt sagen, so Vater, nun ist alles, alles zurechtgekommen. Und dann übergibt es dem Vater und dann tritt der Sohn auch zurück und wir mit ihm. Und was wird dann sein? Das ahnt keiner. Und fängt wieder was ganz Großes Neues an. Soll ja keiner denken, es wird mal langweilig sein. Das ist eine Sache. Was wird das denn? Und nun ist Gott alles in allem. Das sind ganz weite Perspektiven. Da sind wir immer mit drin. Na schön, ich denke, das genügt, wenn wir so weit führen und das nochmal aufleuchten lassen. Das ist auch gut. Vorfristig erfüllt. Ich meine, um Vers singen, was in Jerusalem hochgebaut ist. Bitte? Singen wir das ganze Lied.
Was für ein Volk.